Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute am Dienstag, dem 7. Juni 2022. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute ist eigentlich Jubiläumspodcast. Im Januar ging es los. Das ist jetzt der erste Podcast im Juni. Ein halbes Jahr sind wir jetzt auf Sendung und danke für das viele gute Feedback. Ich mache weiter und heute mache ich auch weiter mit dem Thema Lernen. Ja, letzte Woche ging es schon um das Thema Lernen. Da habe ich schon einige Sachen gesagt, vor allem die Lernschleife, also Aufnehmen im Chaos, Verarbeiten unbewusst, dann bewusstes Wiedergeben mit Bestätigung und Vergessen und Erinnern. Und der Podcast kam gut an, der kam wirklich sehr gut an. Ich habe viel gutes Feedback bekommen und deswegen dachte ich mir, ich mache da einfach weiter, weil über das Thema Lernen, da könnte ich ja mehrere Stunden reden ohne Problem. Das ist ja im Grunde mein Kernthema. Also jetzt denkst du dir, im Moment sein Kernthema ist doch Modeling. Ja, ja, das ist ja praktisch dasselbe. Also Modeling und Lernen ist so eng miteinander verbunden, dass ich behaupte, beides ist mein Kernthema. Ich hatte auch neulich einen Podcast, der ist noch nicht erschienen, mit einem Kollegen, der hat mich interviewt und da ging es genau um die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Lernen und Modeling, zwischen Modeling und Lernen? Und ich habe gemerkt, ich finde es wirklich sehr schwer zu sagen. Also ich kann begründen, dass Modeling ein Teil von Lernen ist. Ich kann begründen, dass Lernen ein Teil von Modeling ist. Lass es uns einfach mal gleichsetzen. Denn alles, was du lernst, lernst du ja im Prinzip von irgendjemandem direkt oder medial vermittelt. Und darum kann man es immer als irgendeine Art von Modeling ansehen. Ich gebe natürlich Bescheid, wenn der Podcast in dem anderen Kanal erscheint, dann kannst du dir den auch anhören. Okay, heute will ich dir erstmal weiter was darüber erzählen, wie unser Gehirn eigentlich Ordnung ins Chaos bringt. Das hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, dass das Gehirn dafür gemacht ist, ins Chaos Ordnung zu bringen. Und nur mal als Fußnote, ich finde das ja schon immer lustig, wenn so beim Lernen und in der Psychotherapie, in der Psychologie, wir immer über das Gehirn reden. Das Gehirn macht, das Gehirn will. Ist es da so, dass das Gehirn über sich selber redet? Also in meiner Welt sind das alles rührende Metaphern. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich über das Gehirn rede. Aber lassen wir uns mal drauf ein und gehen wir mal davon aus, dass wir Menschen wirklich Aussagen über das Gehirn treffen können und dass diese Aussagen auch in irgendeiner Art Anführungszeichen wahr, Anführungszeichen Ende sind. Wie dem auch sei, der Sinn von Modellen und der Sinn von Metaphern ist ja, dass sie uns auf Ideen bringen, irgendwelche Verhaltensweisen, auf die man sonst nicht gekommen wäre, irgendwelche Erklärungsmodelle, die zu neuen Handlungen führen. Und von daher dann tun wir halt so, als könnten wir über das Gehirn reden, als könnte das Gehirn über das Gehirn reden, wie auch immer. Jedenfalls das Gehirn, Großhirn, Kleinhirn, limbisches System und so weiter und so fort, bringt Ordnung ins Chaos. Und da ist natürlich die Frage, wie macht das Gehirn? Und du hast ja vermutlich noch eine gute Erinnerung daran, wie Schule zu prähistorischen Zeiten war. Also wie du dich erinnerst, 8 Uhr bis 8.45 Uhr war da Feuer machen, 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr essbare Früchte, dann eine kurze Pause, 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr Umgang mit Säbelzahntigern, 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr Paarungsverhalten. Ja, so war das nicht. Ich glaube, wenn das damals so gewesen wäre, wir wären ausgestorben. Also nachdem Schule ja wirklich ein exzellentes Unternehmen darin ist, den spannendsten Stoff langweilig zu präsentieren, vermute ich mal, wenn die lebenswichtigen Sachen immer schon in der Schule gelehrt worden wären, dann gäbe es uns heute nicht mehr. Ich kann da nochmal eine Fußnote aufmachen, es ist mehr eine Erinnerung. Ich möchte wirklich Schule und vor allem Lehrer von in keinster Weise irgendwie hier den Eindruck erwecken, als ob es hier darum geht, die irgendwie doof zu finden oder anzuklagen oder so. Überhaupt nicht. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Schule ist nicht primär dafür entwickelt worden, dass wir etwas lernen. Schule kommt aus einer Zeit, wo Lernen im Alltag stattfand, wo Lernen zu Hause stattfand, wo es nicht darum geht, dass die Kinder in der Schule was lernen. Schule ist von Anfang an ganz klar auf Erziehung ausgerichtet. Es geht in der Schule darum, aus kleinen Kindern Erwachsene zu machen, also die halt irgendwie groß zu ziehen, dafür halt zu sorgen, dass die in die Gesellschaft passen. Also diese Sachen wie Benehmen, Aufstehen, die Autorität achten und alles das, Regeln befolgen. Das ist, wofür Schule eigentlich gemacht worden ist. Das Lernen, ja, ich will nicht sagen, dass es ein Vorwand war, aber das war so ein Nebeneffekt. Das ist erst seit ein paar Jahrzehnten, dass den Leuten auffällt, dass Schule mit Lernen zu tun hat und vielleicht diesen Lernjob nicht besonders gut macht, die Schule. Oder dass sie ihn besser machen könnt. Aber da habe ich auch letzte Woche gesagt und ausführlich erklärt, wenn die Schule diesen Lernjob besser machen würde, dann täte sie halt leider Gottes folgerichtig den Erziehungsjob weniger gut machen. Oder zumindest aus Sicht derer, die gerade Schule managen, leiten, wie auch immer. Und auch das ist klar. Ich meine, wenn du ein Volk regierst, einen Staat regierst, eine Gesellschaft leitest, dann wirst du natürlich das Deinige dazu tun, dass in der Schule die Art von Werten und Umgangsformen vermittelt werden, die nach deiner Meinung die Gesellschaft, das Kollektiv, den Staat stabil halten und weiterführen. Das heißt, je nachdem, von welcher Seite aus du das betrachtest, wirst du sagen, Schule erzieht oder Schule indoktriniert. Und falls du der Meinung bist, Schule indoktriniert, dann bitte ich dich, nimm mal die andere Seite ein. Ich meine, es gibt ja auch vielleicht Orten und Zeiten, wo du dich sozusagen dem Mainstream zugehörig fühlst. Und dann ist das halt die Sache. Also wenn du in irgendeiner Gesellschaft was gestalten möchtest, dann wäre mein Tipp, kümmere dich vor allem darum, dass du die Pädagogik in die Hände bekommst und die Medien, weil da gestaltest du Wirklichkeit. Jede Art von Regierung und auch die Kirche haben immer versucht, Einfluss zu kriegen auf die Kinder, weil die Kinder sind die Zukunft, selbstverständlich. Und es ist eine sehr neue Entwicklung, dass in diesem Prägen der Kinder, in diesem Erziehen der Kinder, das Lernen auch eine Rolle spielt. Das ist vielleicht seit den 60ern oder 70ern, dass das so ist. Und Frau Birkenbiel, über die es heute noch ausführlich gehen wird, die meinte immer, bezogen auf die Menschheitentwicklung, 200.000 Jahren haben wir jetzt vielleicht 150 Jahre Erfahrung mit Schule. Und sie meinte, sie ist sich sicher, in 500 bis 1000 Jahren haben wir großartig herausgefunden, wie Schule funktioniert, dann wird das super funktionieren. Wir sind in den Anfangszeiten, also quasi Schule steckt in den Kinderschuhen, bezogen auf die Menschheitsentwicklung. Und ich würde mal so sagen, in den letzten Jahrzehnten hat sich da viel getan. Ich weiß nicht, ob du heute noch auf eine Schule gehen wolltest, wie sie vor 50 oder 100 Jahren war. Also von daher, alles im grünen Bereich, alles auf einem guten Weg, alles perfekt. Es ruckelt halt nur gerade ein bisschen, dass jetzt das Thema Lernen und das Thema Schule ja, vielleicht gar nicht so verbunden sind, wie man das denkt. Also, dass man Schule als Lernanstalt sieht, muss man ja nicht. Und von daher rede ich jetzt übers Lernen in diesem Podcast und erzähle dir einiges übers Lernen und behaupte nicht, dass das entscheidend was mit Schule zu tun hat, sondern vielleicht in dem Fall wirklich sogar im Gegenteil. Vielleicht mache ich sogar demnächst mal irgendwie einen Podcast, wie man es schafft, in der Schule zu lernen. Also wie man das irgendwie hinkriegt, sei es als Schüler oder als Eltern, in diesem System Schule trotz allem vernünftig zu lernen. Es gab mal von Frau Birkenbiel zwei Geschwisterbücher. Das eine hieß Trotz Schule lernen und das andere hieß Trotz Schule lehren. Das ging schon in die richtige Richtung. Okay, ich komme wieder zurück zum Thema, das Gehirn bringt Ordnung ins Chaos. Und du hast gerade verstanden, das war nicht so, dass es im Neandertal einen Stundenplan gab, wo dann einmal die Woche 90 Minuten essbare Früchte waren, sondern das ging alles durcheinander, kunterbunt, chaotisch. Und drum hat unser Gehirn viele, viele Methoden entwickelt, mit diesem chaotischen Durcheinander-Input umzugehen. Also der Manfred Spitzer, den ich sehr schätze als jemand, der grandiose Vorträge über das Thema Lernen hält, der geht manchmal so weit und sagt beinahe, dass man sich in der Schule die Lehrer eigentlich fast schon sparen könnte, weil, wie er mal sagt, den besten Lehrer haben die Kinder eingebaut, das Gehirn managt das alles von alleine. Das heißt, Lernen ist wirklich ein Automatismus. Und jetzt ist halt die Frage, wie macht denn das jetzt das Gehirn, dass es da Ordnung in dieses Chaos kriegt? Und das ist ganz einfach, das geht über Emotionen. Das musst du dir so vorstellen. Du gehst durchs Neandertal in guter Laune, fröhlich vor dich hinpfeifend, nichts Böses ahnend. Plötzlich kommt da ein hungriger Säbelzahntiger raus, grinst dich an, knurrt und macht sich auf den Weg zu seinem Frühstück, was in dem Fall vielleicht du bist. Du haust ab oder haust drauf, wie auch immer. Jedenfalls, es geht gut aus und während dieser ganzen Geschichte bist du natürlich in Säbelzahntiger-Stimmung, weil ich meine schon, der Anblick des Tigers ändert sofort deinen emotionalen State, putsch, und du bist in Säbelzahntiger-Stimmung. Und dann geht die Geschichte gut aus, du kommst da nach Hause ans Lagerfeuer, erzählst die Geschichte und alle lachen und staunen und freuen sich und du vergisst das Ganze und lebst dein Leben. Und 3 Wochen später an einer anderen Stelle im Wald triffst du einen Kumpel von dem Tiger und kommst putsch, sofort wieder in Säbelzahntiger-Stimmung und weißt jetzt wieder alles, was du in dieser Stimmung schon mal gelernt hast. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial, was passiert, wenn das Gehirn wenn das Gehirn Informationen nach Emotionen sortiert? Das heißt, sobald du wieder in einer bestimmten Stimmung bist, weißt du wieder alles, was du in dieser einen Stimmung jemals gelernt hast. Das ist doch cool. Das hat das Gehirn sich doch wirklich gut ausgedacht. Und aus dieser coolen Gehirnorganisation kommt eine merkwürdige Paradoxie. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dass eigentlich wir unter Angst nicht lernen können. Also Angst ist ein Zustand, in dem Lernen schwierig bis fast unmöglich ist. Das liegt daran, dass Angst will Sicherheit. Sicherheit kommt durch den Fokus auf Gemeinsamkeiten. Lernen aber heißt, einen Unterschied zu machen, wo vorher keiner war. Das heißt, wir haben 2 Systeme im Kopf. Das eine sucht nach Gemeinsamkeiten, das eine sucht nach Unterschied, das andere sucht nach Unterschieden. Wenn du lernen willst, brauchst du Unterschiede. Wenn du Sicherheit willst, brauchst du Gemeinsamkeiten. Wenn du Angst hast, suchst du Gemeinsamkeiten. Da kannst du nicht lernen. Das klappt nicht. Das heißt, Angst ist ein emotionaler Zustand, der löst aus, dass du nichts Neues lernst, sondern das machst, was du immer schon gemacht hast. Angst reaktiviert bekannte Sachen. Im Absolutfall. Das heißt, wenn du hundertprozentig Angst hast. Wenn du aber vielleicht nur 60%, 80% Angst hast, dann ist ja noch ein kleiner Teil, vielleicht 20% Gehirnkapazität frei, die halt nicht so vor Angst schlottert. Na klar, und die kann lernen, also gebremst, blockiert, knirschend, aber sie kann trotzdem ein bisschen lernen. Und jetzt kommt die Erklärung, warum in der Schule oft die Lehrer, vor denen die Kinder eigentlich Angst haben, warum die Kinder bei denen besser lernen. Und dann ist es oft so in den im Lehrerzimmer, dass sich dann 2 Lehrer unterhalten. Der eine, der das irgendwie so kumpelhaft, locker, flockig, lustig macht. Da haben die Kinder Spaß, da lachen die Kinder. Da wissen die Kinder auch im Unterricht alles, aber nicht in der Prüfung. Da gibt es dann oft das Prüfungsblackout. Also ich weiß es im Unterricht, ich weiß es vorher, ich weiß es beim Rekapitulieren. Dann gehe ich in die Prüfung, habe einen Blackout, gehe raus, entspanne mich und wieder alles da. Naja, jetzt verstehst du auch warum. Weil du bist beim Lernen in einer bestimmten lockeren Stimmung, du bist in der Prüfung angespannt und alles in der lockeren Stimmung Gelernte ist weg. Und hinterher bist du wieder locker und alles ist wieder da. Dumm gelaufen. Und drum ist bei dem Kollegen, bei dem die Kinder beim Lernen Angst haben und in der Prüfung Angst haben, ist es derselbe emotionale Zustand. Das heißt, das bisschen, was da die Kinder im Unterricht mit Angst lernen, dieses bisschen ist auch zuverlässig abrufbar in der Prüfung mit derselben Angst. Ich habe das, ohne es beschreiben zu können, als Schüler selbst einmal erlebt, zweimal sogar erlebt. Einmal war das so, das war ein echt cooler Lehrer. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester und in meiner Zeit war das so, dass also es so gut wie nie vorkam, dass Lehrer Jeans getragen haben. Also ich meine, um Gottes Willen, nein, da liefen noch genügend mit Krawatte rum die ganze Zeit. Also jedenfalls, wir hatten einen Lehrer am Gymnasium, der trug Jeans. Und offenes Hemd und sowas oder T-Shirt, der war so cool, der war so locker, den haben wir so gemocht und bei dem hat der Unterricht so Spaß gemacht. Und dann war bei den Prüfungen, ich glaube, seine mündliche Abiturprüfung, und plötzlich trug der Anzug, der trug Anzug und Krawatte. Und ich habe in dem Augenblick richtig gemerkt, wie mir mein gesamtes Gelerntes sich so langsam aufgelöst hat, weggebröselt in Wohlgefallen. Und ich war blank. Und das war so ein Schock, Den Mann im Anzug zu sehen und in dem Augenblick wirklich bewusst zu merken, wie das Wissen verschwendet. Zum Glück war es so, dass er in seinem Kommunikationsstil mit Mimik und Gestik und Tonfall doch im Großen und Ganzen der Alte war, wie ich ihn kannte, sodass ich darüber dann wieder den größten Teil des Wissens reaktivieren konnte. Aber ich finde es im Nachhinein eigentlich erstaunlich. Ich glaube, ich bin immer irgendwie für NLP geboren worden, dass mir das in dem Moment damals wirklich aufgefallen ist, was das mit meinem Gelernten gemacht hat, dass dieser Mann plötzlich Anzug trug. Naja, es sind lustige Geschichten. Ich habe so ähnliche Sachen nochmal erlebt. Einmal wurde für eine Prüfung das Klassenzimmer umdekoriert. Also da vorher hingen an den Wänden bestimmte Plakate und Karten und sowas wie. Das war halt ein Zimmer, was für alles Mögliche verwendet wurde. Und unbewusst hatte ich den Stoff, den ich in diesem Klassenzimmer gelernt habe, irgendwie vermutlich durchs Rumträumen mit bestimmten Anblicken an der Wand verknüpft. Und dann war Prüfung und die Wand war plötzlich leer. Dann war der Stoff auch weg. Aber da hatte ich die coole Idee, dass ich mir einfach diese Karten wieder hinvisualisiere. Das konnte ich. Und völlig verrückt war auch, ich hatte damals, obwohl schon fast erwachsen, ich meine, man ist ja in den letzten Schuljahren dann auch 16, 17, 18 Jahre alt, hatte ich, weil dann kommt ja manchmal noch so ein Rückfall in Kindertage, also jedenfalls hatte ich mir irgendwie angewöhnt, dass ich immer einen Schlumpf dabei hatte, so eine kleine blaue Plastikfigur. Und ich war dafür bekannt, dass ich der mit dem Schlumpf war, der Schlumpf mit dem Schlumpf. Und ich hatte im Unterricht in der Oberstufe immer so einen Schlumpf vor mir auf der Wand stehen. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, und ich wusste, ich will den Schlumpf in der Abiturprüfung mit dabei haben. Das führte dazu, dass ich wirklich zum Direktor der Schule musste und beim Direktor dort einen offiziellen Antrag stellen musste, dass ich gerne einen Schlumpf mitnehmen würde in die Abiturprüfung. Ach, echt, die hatten echt Spaß mit mir. Dann wurde schulintern debattiert, ob das ein unerlaubtes Hilfsmittel wäre. Die kamen zum Ergebnis, nein, der Schlumpf ist massiv Plastik und nichts drin und kein Hilfsmittel. Und dann durfte ich also einen Schlumpf mit in die Abiturprüfung nehmen. Heute mit NLP sage ich einfach, ja Leute, das ist ein Anker, das ist ein bestimmter Anker und drum war es eigentlich doch ein unerlaubtes Hilfsmittel. Bitte verrat's nicht, weil sonst würde vielleicht jetzt nach 30 Jahren mein Abitur aberkannt werden. Also, das ist das, warum das limbische System Informationen nach Emotionen sortiert. Das kennst du im Dummen vielleicht. Nehmen wir an, du hast eine Beziehung und dein Sozialintensivpartner sagt einen ganz bösen Satz. Und du kommst in ganz böse Satzstimmung und dir fallen wieder alle ganz bösen Sätze der letzten 10 Jahre ein und du sagst, in dem Augenblick wirklich, wahrhaftig, du weißt, eigentlich haben wir uns von Anfang an nur gestritten. Naja, weil wie auf einer Perlenkette plötzlich, nachdem du in ganz böse Satzstimmung kommst, all diese Momente wieder blub, 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 wie die Perlen an der Kette tauchen die auf und fallen dir wieder ein. Also, es ist schon cool, dass unser Gehirn Informationen nach Emotionen sortiert, aber wenn du den Prozess bewusst weißt und auch eingreifen kannst, steuern kannst, lenken kannst, leiten kannst, hast du mehr davon. Okay, das war das Erste. Ich blicke auf die Uhr. Ich habe wie immer vor, eine halbe Stunde zu machen. Ich werde vermutlich wie immer daran scheitern. Ich glaube, ich springe mal einfach in das, was ich mir heute als Hauptthema gedacht habe. Das ist die Wissensaneignungsstrategie nach Frau Birkenbiel. Also Frau Birkenbiel hat sich ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, intensivst mit dem Thema Lernen beschäftigt. Also Frau Birkenbiel, Klaus Marwitz und durchaus auch Manfred Spitzer, das sind so meine großen Idole, was das Lernen betrifft. Aber ich glaube wirklich, auf Platz 1 steht Frau Birkenbiel. Die ist für mich bis heute maßstabsetzend. Also ich finde, über die kommt nichts zum Thema Lernen. Und bevor wir uns jetzt beschäftigen mit der wirkenbildlichen Strategie, wie man sich Wissen aneignet, also eine der vielen Strategien, aber eine, die ich richtig cool finde, muss man kurz unterscheiden zwischen Wissen und Können. Weil die Strategie, die zur Aneignung von Wissen funktioniert, funktioniert nicht bei Können. Wissen und Können sind zwei ganz verschiedene Prozesse. Und wenn ich das mal kurz im NLP-Modell erkläre, dann würde ich das so sagen. Können sind untere logische Ebenen. Wissen sind obere logische Ebenen. Und jetzt kommt Klaus Marwitz, der hat gesagt, dass unser Gehirn, es geht schon wieder über das Gehirn, dass unser Gehirn eine Strategie hat für Veränderung und Wissensaneignung ist eine Veränderung, für Veränderung auf unteren logischen Ebenen und eine Strategie für Veränderung auf oberen logischen Ebenen. Klaus Marwitz nannte das in sehr schön ähnlich klingenden Worten. Unten Repetition, oben Assoziation. Etwas einfacher ausgedrückt geht es unten um Wiederholen und oben geht es ums Verknüpfen. Verknüpfen oben meint mit Emotionen und Wiederholen unten heißt Wiederholen. Ich habe darüber auch mal ein Newsletter geschrieben. Ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, es sind 260 Newsletter inzwischen fast. Ich habe darüber mal ein Newsletter geschrieben, wie man oben und unten verändert. Und da gilt auch die Regel. Bei Veränderung, also bei Lernen auf unteren logischen Ebenen, kannst du sagen, je öfter du es wiederholst, umso besser wirkt es, funktioniert es, kannst du es abspeichern. Oben ist es merkwürdigerweise andersrum. Vor allem bei Veränderungen. Mit jeder Wiederholung wird der Effekt schwächer. Das heißt, wenn du dir Können aneignen möchtest, dann kommst du ums Üben nicht drum rum. Da gibt es auch eine Strategie von Frau Birkenbiel, eine Übungsstrategie. Ja, die könnte ich jetzt auch erzählen, aber wir haben schon über 20 Minuten und darum halte ich mich da ein bisschen zurück. Wir gehen ans Wissen, obere logische Ebenen. Da geht es also um die Verknüpfung und vor allem um die Verknüpfung mit Emotionen. Und da werde ich dir gleich ein paar Sachen dazu sagen. Wichtig ist bei beiden Kurven, bei der Wissens- und bei der Könnenskurve, jetzt wundert sich, warum redet er von Kurven? Ja, weil ich im Kopf schon ein Stück weiter bin. Also wichtig ist bei Wissen und bei Können, sich klar zu machen und jetzt male ich das im Geiste an und versuche dir das Bild auch in deinen Geist zu malen, dass das, was du weißt und kannst im Laufe des Lernens, nicht linear steigt. Die meisten Leute glauben, es steigt linear, tut es aber nicht, sondern es steigt exponentiell. Exponentiell heißt, dass es am Anfang bei beiden, bei Wissen und Können, erstmal so wirkt, als geschehe gar nichts, als würdest du auf der Stelle treten, als ginge es nicht weiter. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo es schier durch die Decke geht und du dich wunderst, wie einfach ist das alles. Daraus ergeben sich zwei merkwürdige Phänomene. Ich habe früher in meinen Lern- und Lehrseminaren, vor allem den Lernseminaren, den Leuten am Anfang zwei Fragen gestellt, zwei Lückentexte, obwohl ich Lückentexte überhaupt nicht mag, aber da habe ich meine Ausnahme gemacht. Ich habe sie gebeten, zwei Sätze zu ergänzen. Der erste war, je mehr man weiß, umso, nee, andersrum gesagt, je mehr im Gehirn schon drin ist, umso mehr oder weniger, passt noch rein. Und die zweite Frage war, je älter man ist, umso leichter oder schwerer kann man lernen. Und die verblüffenden Antworten auf beide Fragen lauten, je mehr im Gehirn schon drin ist, umso mehr passt rein. Und je älter man ist, umso leichter lernt man. Ja, wenn du auf einer normalen Schule warst, wirst du von beiden möglicherweise das Gegenteil glauben. Und deswegen kommt jetzt der Beweis nicht, aber zumindest einige Indizien dafür. Zum Thema, wann ist das Gehirn voll? Antwort nie. Je mehr drin ist, umso mehr passt rein. Gibt es von Manfred Spitzer eine Metapher, die ist so eindeutig, dass ich glaube, man muss nichts anderes dazu sagen. Spitzer sagt, stell dir zwei Leute vor, der eine kann eine Sprache, der andere kann 10 Sprachen. Wer lernt die nächste Sprache leichter? Der mit 10. Stell dir zwei Leute vor, einer kann ein Instrument, der andere kann 10 Instrumente. Wer lernt das nächste Instrument schneller? Der mit 10 Instrumenten. Einer beherrscht ein Werkzeug, einer beherrscht 10 Werkzeuge. Wer lernt das nächste Werkzeug schneller? Der mit 10 Werkzeugen. Also du merkst, im Alltag weißt du das selbstverständlich, dass je mehr jemand zu einem bestimmten Gebiet weiß, umso leichter lernt man Neues. Das gilt für Wissen und für Können. Das scheint den meisten Leuten bloß nicht so. Übrigens, nach allem, was ich weiß, ist es bis heute noch nicht wirklich klar, wie es eigentlich kommt, dass wenn man das Gehirn sozusagen als eine Art Festplatte betrachtet, nach allem, was ich weiß, können wir es noch nicht wirklich erklären, wie das eigentlich geschieht, dass das Gehirn nie voll ist. Weil ich meine, es gibt eine bestimmte Anzahl von Nervenzellen da drin, die können sich auf eine bestimmte Anzahl verknüpfen. Man kann das durchrechnen, man kommt auf ein bestimmtes Ergebnis. Eigentlich müsste es theoretisch irgendwann voll sein, ist es aber nicht. Wahrscheinlich aufgrund der Kombination. Ich habe mal irgendwann gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, da werden viele Metaphern erzählt, dass die Anzahl der möglichen Verknüpfungen im Gehirn die Anzahl der Atome im Universum übersteigen sollen. Ist auf jeden Fall eine schöne Metapher. Du kannst jedenfalls davon ausgehen, du wirst nie an das Ende deiner Speicherkapazität kommen. Aber, wie Manfred Spitzer immer so schön sagt, wenn du in einem bestimmten Alter, so Übergang jugendlicher Erwachsener, wenn in einem bestimmten Alter zu wenig im Gehirn drin ist, dann kriegst du wirklich Probleme, weil dann passt später kaum noch was rein. Genau, das andere ist, je älter man ist, umso leichter lernt man, da wundert man sich auch. Das ist aber auch einfach zu erklären, und zwar bezieht sich das einfach schlicht und ergreifend auf die Proportionen. Also, wenn du am Anfang deines Lebens nichts weißt oder kannst und du ein bisschen was lernst, ist das ein unglaublicher Fortschritt. Ich erfinde jetzt mal Zahlen, es gibt keine Einheit für Lernstoff, aber nehmen wir mal an, in einem bestimmten Alter, als ganz junger Mensch, als Kleinkind, weißt du 100 Einheiten Gelerntes. Und jetzt lernst du 20 dazu. Boah, das ist ein Fünftel, das sind 20%, das ist unglaublich viel. Das merkst du und das merkt die Umwelt. Ui, er hat ein neues Wort gelernt, sie hat eine neue Bewegung gelernt. Hui, kann jetzt Mama sagen, kann jetzt Ball sagen. So wird das ja gefeiert, wenn du klein bist. Und dann irgendwann, wir spulen mal 10, 20 Jahre vor und du hast vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Ausbildung und Studium hinter dir gebracht. Und dann machte die Birkenbild immer so als Beispiel, weil sie hatte die Geschichte auch erzählt. Nehmen wir an, durch irgendwelche Schicksalsschläge hast du jetzt Steuerrecht studiert, bist vielleicht Steuerberater. Und hast jetzt im Studium vielleicht 6 oder 8 Semester gebraucht, um das deutsche Steuerrecht zu lernen und hast es gelernt. Und jetzt, wenn du Steuerberater bist, kommt einmal im Jahr oder alle halbe Jahre, kommt so ein backsteindicker Aktenordner auf deinen Tisch geflattert mit den Neuerungen des Steuerrechts. Und wenn du jetzt ein erfahrener Steuerberater bist, nimmst du dir halt ein Wochenende Zeit, blätterst das durch, liest das irgendwie quer und hast die Sachen drauf. Das heißt, dass du jetzt gerade im Augenblick an 2 Nachmittagen ungefähr so viel lernst, wie du vorher in 6 Semestern gelernt hast. Das liegt einfach daran, dass es ist jetzt nicht mehr so, dass du 100 Einheiten drin hast und 20 dazu lernst. Es ist jetzt so, dass du 100 Millionen Einheiten drin hast und 20.000 dazu lernst. Aber diese 20.000 bezogen auf die 100 Millionen sind proportional so viel weniger, dass es dir erscheint, als ob du überhaupt nichts dazu lernst. Wenn du aber zum Beispiel mit einem kleinen Kind die Battle aufnimmst und sagst, komm her, du kleines Kind, wir lernen jetzt mal um die Wette Steuerrecht, dann wirst du merken, dass du an einem Nachmittag das Steuerrecht viel schneller lernst als das Kind, weil du, und jetzt kommt wieder jetzt schließt sich der Kreis, weil du viel mehr Verknüpfungen dazu hast. Du kannst das neue Wissen mit viel mehr altem Wissen verknüpfen. Und nachdem wir ja neues Wissen durch Verknüpfung zu altem Wissen uns aneignen, ist es so, je mehr da ist, womit du es verknüpfen kannst, umso mehr lernst du. Deswegen nannte Frau Birkenbiel das auch immer das Wissensnetz, in dem man da verknüpft. So, jetzt aber zu der Birkenbielschen Strategie, wie man sich Wissen aneignet. Die ist nämlich echt cool, die ist wirklich cool. Die ist richtig genial. Also mal angenommen, du würdest... Nee, ich muss noch was anderes vorher bringen. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt? Ich vermute mal, der spricht sich so aus. Das waren 2 Wissenschaftler aus USA und die haben geguckt, wie verhält sich es eigentlich bei Leuten mit der tatsächlichen Kompetenz verglichen mit der wahrgenommenen Kompetenz, also Selbsteinschätzung versus Fremdeinschätzung. Und die haben gemerkt, den berühmten Dunning-Kruger-Effekt, dass wenn Leute von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, dann haben sie das Gefühl, dass sie es unglaublich gut blicken. Also halten sich voll für die Cracks, ich blicke da durch. Dann kommt das Tal des Zweifels, nennen die das. Weil dann ist es so, je mehr du dazu lernst, umso mehr wird dir klar, was du alles nicht weißt und noch lernen könntest. Und jetzt ist es merkwürdigerweise so, dein Wissen und Können steigt, aber deine Sicherheit, deine Selbsteinschätzung sinkt. Also ungefähr 80% des Weges ist es so, je mehr du in Wirklichkeit weißt, umso unsicherer wirst du dir im Gefühl. Und erst dann, wenn du in das Expertengebiet kommst, also auf die hohen Gipfel des Expertentums, dann gleicht sich's wieder an und dann wird dir mehr und mehr bewusst, was du wirklich weißt und kannst. Und dann passt Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung wieder zusammen. Aber den größten Teil der Fläche ist es so, dass die Selbsteinschätzung weit unter dem ist, was du wirklich weißt und kannst. Es gibt, ich habe den Autor leider vergessen, dann von irgendjemandem Zitat, irgendeinem Politiker, der meinte, um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, muss man entweder nichts darüber wissen oder alles. Und naja gut, das nichts darüber zu wissen ist dann schon manchmal vielleicht leichter. Ich habe das so in Bild ausgedrückt, also nachdem es auch noch dazu kommt, aber da spare ich mir jetzt die Details, dass Wissen und Können wir uns normalerweise in Sprüngen aneignen. Also es gibt immer ein Plateau, wo scheinbar nichts passiert, dann gibt es einen Durchbruch und dann gibt es ein Plateau und dann passiert nichts. Und nachdem aber die Erwartung, die man an sich hat, normalerweise linear steigt, jetzt müsste ich das anmalen, aber ich sage dir es einfach, wenn du so eine Treppenkurve malst und eine lineare Kurve und die malst du beide aufeinander, sodass sie sich ständig schneiden und du dann diese lineare Kurve, die bedeutet, so sind meine Erwartungen an mich. Also je länger ich lerne, umso besser sollte ich das können. Und daran jetzt die Wissens- und Können-Kurve misst, dann kommt genau dieser komische Pendeleffekt raus, dass du, je länger du lernst, dich umso dümmer fühlst. Und dann kommt es ein Durchbruch, wo du dich genial fühlst und dann lernst du weiter, fühlst dich wieder dumm und dann wieder genial und wieder dumm. Das heißt, Lernen ist, wenn du das nicht weißt, ein ständiges Schwanken zwischen Dämlichkeit und Selbstüberschätzung. Die Lösung ist da übrigens ein Lerntagebuch, aber ich glaube, darüber mache ich mal extra vielleicht diesen Podcast, wo es darum geht, wie man Kindern hilft zu lernen. Okay, um Gottes Willen, eine halbe Stunde. Ich gehe jetzt mal ganz schnell in diese birkenbiblische Wissensaneignungsstrategie und ziehe die mal schnell durch und hoffe, dass ich auf die halt unter einer Stunde durchkomme. Also, erster Schritt, nehmen wir an, du willst, nimm dir mal irgendein verrücktes, umstrittenes Thema, dann kann man es noch besser zeigen. Mal angenommen, dich interessiert plötzlich, warum auch immer, was es eigentlich mit diesem Gendern und Sex und sexuelle Identität und Geschlechtern und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geschlechtern, Politik, Biologie und so. Also dieses ganze merkwürdige, diffuse Thema, das hätte dich jetzt mal interessieren und du willst dazu jetzt mal wirklich Ahnung haben und was lernen. Dann würde Frau Birkenby sagen, beginne erstens damit, dass du dazu erstmal eine ABC-Liste machst. ABC-Liste setze ich jetzt mal einfach als bekannt voraus. Das heißt, du schreibst mal einfach alles auf, was du dazu schon weißt und kennst und kannst. Wobei es da wichtig ist, und das ist wirklich ganz dolle wichtig, das sage ich dir jetzt von der NLP-Seite, nicht so sehr von Frau Birkenbiel, dass wenn du zu irgendeinem Thema, wozu du was lernen möchtest, mit einer ABC-Liste anfängst, dann geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwelches offizielles akademisches Wissen von dir gibst. Nein, es geht zum Beispiel auch ganz stark darum, dass du deine eigenen Beobachtungen, deine Meinung, dein eigenes WAKOK, deine eigene Lebenserfahrung, also das, was deine Bezüge zu diesem Thema, das, was dich damit verbindet, das auch alles aufschreibst, damit du dich aktivierst und nicht irgendwelches totes Wissen ist. Frau Birkenbiel hat gerne mal eine Lehrerin zitiert, die ihr wohl mal gesagt hat, die Lehrerin käme sich als Lehrerin vor im Unterricht, als ob vor ihr 20 leere Milchkannen stünden und sie dann die Milch des Wissens in diese Kannen da so hineinträufelt. Dann stehen die und schütteln die da ein bisschen, bis sie sauer werden, also bis die Milch sauer wird und dann wird das in der Prüfung wieder alles zurückgekippt auf sie. Also es ist ja so verrückt, dass in der Schule geht es ja meistens darum, dass du halt irgendwie eingegossenes Wissen wieder zurückspeist, um es mal ganz blöde zu sagen. Und wenn du mit dieser Birkenbiel'schen ABC-Liste anfängst, geht es halt gerade nicht darum, dass du nur Schulwissen, nur wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich oder wie auch immer wissen, sondern wirklich auch von dir, deinem Barcock, deiner Erfahrung. Das ist die ABC-Liste. Die kannst du in so einem Fall einfach mal 3 Minuten machen oder auch 3 Tage, je nachdem, wie tief du in das Thema einsteigen willst. Dann kommt Schritt 2. Du, das ist der Wichtigste, du stellst Fragen zu diesem Thema. Fragen sind der Beginn des Lernens. Dich interessiert irgendwas. Also jetzt würdest du dir klar werden darüber, warum um Gottes Willen interessiert dich eigentlich dieses Thema Gender, Geschlecht, Sex, Identität und so weiter. Warum? Warum willst du da was drüber wissen? Was interessiert dich? Und jetzt geht es darum, im Idealfall 15, 15, 20, 30, 50, 100 Fragen zu formulieren. Je mehr, desto besser. Und je mehr die Fragen dich interessieren, desto besser sind die Fragen. Und an dieser Stelle müsste man jetzt eigentlich eine riesengroße Klammer aufmachen und darüber reden, dass die meisten Leute das nicht können. Und warum können sie es nicht? Weil es in unserer Schule nicht gelehrt wird. Ein Riesenproblem, auch schon nach Frau Birkenbiel. Die meinte, eine der größten Katastrophen ist, dass in unserer Schule dass Frage nicht gelehrt wird. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, mich hat es immer gewundert als Schüler, wie das kommt in der Schule, dass der, der es weiß, die fragt, die es nicht wissen. Also der Lehrer fragt die Schüler. Und warum nicht andersrum? Dass die, die es nicht wissen, den fragen dürfen, der es weiß. Aber das ist ungewöhnlich. Und darum musst du beginnen mit Fragen. Darüber könnte man fast einen eigenen Podcast machen, wie man Fragen stellt. Weil ich meine, eine Frage sucht sich eine Antwort und das Gehirn ist eine Fragebeantwortemaschine. Jede Art von Problemlösung beginnt mit Fragen. Wenn du ein persönliches Thema ändern willst, beginnt es mit Fragen. Und wie kommt man an Fragen ran? Und Frau Birkenbiel hat ein eigenes Webinar, ein eigenes Seminar darüber gemacht, wie man zu Fragen kommt, wie man beim Lernen zum Fragen kommt. Sie hat das Wissensquiz dafür erfunden. Und wenn du ein bisschen NLP-Vorkenntnisse hast, dann gebe ich dir einen kleinen Tipp mit ein, zwei Beispielen. Die Sleight-of-Mouth-Pattern sind wunderbar geeignet, um daraus Fragen zu generieren. Mal ein paar Beispiele dafür. Beispiel ist schon das erste. Das erste Sleight-of-Mouth-Pattern ist das Pattern Beispiel gegen Beispiel. Das heißt, wenn du dich mit dem Thema Gender beschäftigen willst, wäre jetzt die erste Frage, was sind denn da Beispiele? Was werden denn da für Geschichten erzählt? Was sind denn so die klassischen Beispiele dafür? Was muss man denn da so wissen an Wacock? Dann ist ein Sleight-of-Mouth-Pattern die Realitätsstrategie. Da könntest du dir fragen, gendern, wo kommt der Begriff eigentlich her? Seit wann wird der verwendet? Wer hat den erfunden? In welchem Zusammenhang ist das aufgetaucht? Was waren da so die ersten Gedanken dazu? Dann nächstes Sleight of Mouth Pattern ist Chunk Up. Und du könntest dich fragen, Gender, Genderlehre, Genderideologie, Genderwissenschaft, wovon ist denn das Teil? Wozu gehört denn das? Was ist denn da das größere Ganze? Dann kannst du Chunk Down machen. Ja, was gehört denn alles zu dieser Genderlehre, Genderideologie? Was sind das für Teilbereiche? Womit muss ich mich da beschäftigen? Dann könntest du einen Chunk Sideways machen und dir überlegen, was ist denn so ähnlich wie das Thema Gendern? Dann kannst du gehen auf Positionswechsel und dir überlegen, wie ist deine Meinung dazu, wie ist die Meinung der einen Seite, die Meinung der anderen Seite, die Meinung der Betroffenen, die Meinung der Nicht-Betroffenen, die Meinung von Kindern, die Meinung von Eltern, die Meinung von Erwachsenen, die Meinung von alten Leuten, von Politikern, von Ärzten, von was weiß ich. Dann gehst du in das Sleight-of-Mouth-Pattern-Modell der Welt und überlegst dir, wenn ich das Bild mal größer mache, wer profitiert davon? Always follow the money. Wer profitiert davon, wer profitiert nicht davon, wer könnte Interessen haben, angenommen, da stecken irgendwelche anderen Ideen dahinter. Dann gehst du auf das Sleight-of-Mouth-Pattern wertigere, überlegst dir, okay, wenn das wichtig ist, was ist vielleicht noch wichtiger, kannst in Öko-Check gehen, was sind positive, negative Konsequenzen und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, wenn du die Sleight-of-Mouth-Pattern nimmst, kannst du jetzt zu so einem Thema wie Gendern locker 20, 30 Fragen stellen. Und das ist der zweite Schritt der Birkenbiel-Strategie. Jetzt kommt der dritte Schritt. Der ist wichtig, nämlich du beantwortest die Fragen. Ja, einfach so. Jetzt sagst du, wie soll ich das machen? Ich habe doch keine Ahnung davon. Genau. Und darum ist das Spannende, Frau Birkenbiel sagt, wenn du so eine Frage gestellt hast, dann jetzt äußere eine Vermutung. Vermute doch einfach mal, wie könnte die Antwort sein? Angenommen, du hättest dich gefragt, seit wann gibt es eigentlich diese Gender-Lehre, Ideologie, Wissenschaft? Da könntest du überlegen, seit 10 Jahren, seit 50 Jahren, seit 100 Jahren, keine Ahnung. Vermute doch mal. Und da hatte Frau Bückenbiel noch eine ganz lustige Idee, und zwar meinte sie, wenn du so eine Vermutung äußerst, könntest du daneben eine Prozentzahl schreiben, wie sicher du dir bist, weil nachdem ja Fehler machen und mit Zweifeln arbeiten ganz wichtig ist zum gut lernen, ist es auch eine wirklich schlaue Birkenbielsche Idee, dass wenn ich eine Vermutung äußere, ich mir auch dessen bewusst bin, wie sicher bin ich mir da eigentlich. Und nehmen wir an, du bist ja bei irgendeiner Sache da 20% sicher und hinterher kommt es anders, dann würde dich das nicht überraschen, aber nehmen wir an, du sagst, da bin ich bei 90% sicher und dann war es doch anders. Das ist ein spannendes Feedback. Also, Schritt Nummer 3, du äußerst Vermutungen. Wenn es mit rechten Dingen zugeht, bist du ab jetzt schon neugierig. Weil du hast Fragen gestellt, du hast Vermutungen geäußert. Wahrscheinlich interessiert es dich jetzt, wie ist es denn wirklich? Jetzt machst du aber noch was anderes. Das hättest du auch schon einen Schritt davor machen können. Du sammelst Zitate zu diesem Thema. Du gehst einfach auf Google und gibst zum Beispiel ein, Männer-Frauen-Zitate oder Gender-Zitate, sowas in der Richtung. Das heißt, du sammelst Zitate zu dem Thema. Das ist bei Frau Birkenbiel, heißt das dann Zitate-Technik. Und dahinter steckt eine geniale Idee. Und zwar, du hast bestimmt noch in keinem Zitatebuch gelesen, nach dem Motto, Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal Doppelpunkt Anführungszeichen, also das Dingens da, dieses, na, wie heißt das Zeug, also Mittelohrknochenzeug, also da im Ohr der, ja, ich habe mir mal überlegt, also sowas findest du nicht als Goethe-Zitat, weil so ein normales Rumgelaber, wenn Leute halt irgendwas suchen, sondern das, was du als Zitat findest, gerade aus Jahrzehnten und Jahrhunderten alt, sind normalerweise extrem verdichtete Aussagen zu irgendeinem Wissensgebiet. Dann, wenn wir einen Satz zitierwürdig finden, also jetzt überleg mal, ich rede jetzt hier schon seit, um Gottes Willen, 40 Minuten, ich denke mal, wir werden so bei 45, 50 Minuten rauskommen. Wenn jetzt von meinem ganzen Redeschwall dir hinterher ein oder zwei Sätze zitierwürdig erscheinen, ich vermute mal, das werden dann die besten Sätze von dem Podcast sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo etwas Zitat genannt wird, ist es eine super Verdichtung eines Wissensgebietes. Und drum meinte Frau Birkenbiel, wenn du dir zu irgendeinem Wissensgebiet erstmal 10, 20, 30 Zitate raussuchst, hast du normalerweise einen so schockierend guten Überblick, dass du es hinterher kaum glaubst. Deswegen Schritt 4, Zitate. Jetzt kommt Schritt 5, Recherche. Das heißt, du hast ein Wissens-ABC gemacht, du hast Fragen formuliert, du hast Vermutungen geäußert, vielleicht ein paar Zitate gefunden und jetzt gehst du auf die Suche nach den Antworten auf deine Fragen. Du recherchierst. Langsam und vorsichtig. Verschiedene Quellen. Und jetzt für die Älteren unter uns, ein guter Tipp von Frau Birkenbiel war immer, wenn es zu dem Thema einen Eintrag im Lexikon gibt, in der Enzyklopädie, dann nimm den. Und da muss ich dazu sagen, die Printausgabe. Also ich habe hier noch einen 30-bändigen großen Brockhaus stehen, das letzte Exemplar in alter Rechtschreibung, also das ist aus Ende der 90er Jahre. Und ich bin immer wieder schockiert, verblüfft, erstaunt, ich bewundere es, wie Artikel im großen Brockhaus so extrem verdichtet sind, auf so wenig Platz so viel Info glasklar hinkriegen. Weil, weißt du, der Hauptunterschied zwischen dem großen Brockhaus und der Wikipedia ist, dass die Wikipedia hat unbegrenzt Platz. Da kommt es nicht drauf an. Da kann man noch einen Satz extra schreiben, noch ein bisschen Zeug mit reinmachen, man kann labern. Und das kannst du im Brockhaus nicht. Das heißt, wenn du ein Buch nimmst, und zwar am besten eins, wo der Platz knapp ist, dann kriegst du sehr verdichtete Informationen. Jedenfalls, du recherchierst jetzt vor dich hin und verschaffst dir einen Überblick über über deine Fragen. Wahrscheinlich wird es dann so sein, dass du bei vielen Fragen merkst, die wissen es auch nicht oder es gibt verschiedene Meinungen dazu. Das ist aber interessant, weil so ist es halt Lernen. Ich habe das ja letzte Woche auch gesagt, eine von diesen merkwürdigen Sachen, die Schule uns beibringt, ist der, der vorne steht, hat recht. Und Frau Birkenbiel meinte davon eine Variation. Eine der blödesten Sachen, die Schule den Leuten beibringt, ist, es gibt auf jede Frage eine richtige Antwort. Und wenn du ein bisschen Lebenserfahrung hast, weißt du, das ist völliger Blödsinn. Es gibt im wirklichen Leben genügend Fragen, auf die gibt es überhaupt gar keine Antwort. Andere Fragen, auf die gibt es mehrere richtige Antworten. Manchmal gibt es mehrere Antworten und du weißt nicht, welche richtig ist. Und dann meinte, glaube ich, Kierkegaard, auch eins von Frau Birkenbiels Lieblingszitaten, das Gegenteil einer Wahrheit ist eine Lüge, aber das Gegenteil einer großen Wahrheit ist auch oft eine große Wahrheit. Also wer sagt, dass es auf jede Frage eine gute Antwort gibt? Jedenfalls, jetzt bist du schon ziemlich kompetent. Und jetzt im 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schritt. Jetzt, rät Frau Birkenbiel, jetzt redest du mit anderen Leuten drüber und wenn es geht, sogar mit Experten. Jetzt fragst du dich, warum denn erst jetzt? Warum soll ich mir erst jetzt quasi einen Lehrer holen? Und da ist die Antwort von Frau Birkenbiel, weil du jetzt in der Lage bist, festzustellen, ob der Blödsinn redet. Weil das Riesenproblem, wenn du von einem Gebiet keine Ahnung hast und irgendjemand bittest, bring mir das bei, ist, dass, wenn du davon keine Ahnung hast, kann dir den größten Blödsinn erzählen und du merkst es nicht. Nimm mal dieses heikle Thema Gender. Ich glaube, beim Thema Gender ist dir klar, dass es sehr extreme Meinungen gibt. Von der einen Seite bis zur anderen Seite oder ein großes Mittelfeld. Jetzt hast du keine Ahnung von diesem ganzen Thema Gender. Jetzt fragst du irgendjemanden, bitte erklär mir mal, was hast du mit dem Thema auf sich? Und jetzt, wenn du zufällig auf irgendeinen kommst mit einer Randmeinung, mit einer Randposition, also quasi einem Extremisten dieses Gebiets, ja, du weißt es nicht. Du denkst, der erzählt dir Mainstream. Und du fällst drauf rein und bist manipuliert. Und drum ist der Tipp von Frau Birkenbiel, tu das nicht, sondern erst dann, wenn du halbwegs eine Idee hast, was da gespielt wird im Gebiet, dann lass dich auf Gespräche ein mit Leuten, die sich Experten nennen. Ich glaube, für heute reicht das. Was meinst du? Wollen wir aufhören? Das war jetzt eine Dreiviertelstunde und ich habe das Gefühl, das könnte es gewesen sein. Wir könnten noch Lernberg nehmen, Bateson-Ebene von 203 Fehlerkultur und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich mache heute mal einen kürzeren Podcast und lege dafür einfach nochmal nach zu dem Thema Lernen. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Nächste Woche geht es weiter. Ich weiß noch nicht, mit welchem Thema. Es gibt so viele mögliche Themen. Spiral Dynamics wird auch bald kommen. Mit Lernen geht es weiter. Jetzt kam mir vorhin die Idee, ich könnte ja mal zusammenfassen, was man Schülern in der Schule für einen Tipp geben kann. Mit Dagmar Ling kommt auch demnächst mal wieder ein Podcast. Und kann ich dir auch verraten, es gibt auch einen in der Pipeline, also jedenfalls in der Terminpipeline mit Lucia, eine Fortsetzung unseres Geld-Podcasts. Ich kann nur sagen, bleib dran, hör dir Dienstag den Podcast an und wenn du eine von diesen üblichen Podcast-Plattformen ohnehin schon gut findest, dann ist es am besten, dass du diesen RSS-Feed oder den dortigen Podcast-Kanal abonnierst. Dann versäumst du keinen dieser Podcasts. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, du hast was gelernt beim Thema Lernen. Ich hoffe, dein Gehirn hat sich gefreut bei meinen Texten über das Gehirn. Und dann war's das für jetzt und bis zum nächsten Mal und tschüss.